und jage ihm nach. Und ich habe so überlegt, wo steht das eigentlich? Man kann es da ja auch gar nicht lesen. Ist das Altes Testament oder Neues Testament? Dann guckt man natürlich danach in dem Losungsbüchlein und da steht Psalm 34 und das ist der Vers 15. Aber als ich mich genauer damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass im 1. Petrusbrief 3 das nochmal aufgenommen wird. Der ganze Abschnitt aus dem Psalm 34 wird von Petrus nochmal aufgenommen. Und dann, wenn man noch weiter guckt, steht sogar im 2. Timotheus 2, Vers 22, flieh die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Also auch da wird das nochmal aufgegriffen und im Hebräer 12, Vers 14 steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also immer wieder, und wenn man mal guckt zu dem Begriff Frieden in der Konkordanz, da steht sehr, sehr viel. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Frieden so etwas Wichtiges, Zentrales und Wertvolles ist. Es gibt im Deutschen das Sprichwort, Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Und das ist wirklich wahr. Ihr kennt es sicherlich aus euren Heimatländern, wo Krieg ist, wie der Unfriede verzehrt. Alles wird kaputt gemacht. Und Frieden ist das Gegenteil. Frieden baut auf. Es ist so wie gute Nahrung. Ich kann wachsen, ich bleibe gesund. Es ist ein gedeihliches Miteinander. Unfriede macht alles kaputt. Es klappt gar nichts, es kann nichts wachsen. Es ist einfach ja, verzehrt. Wenn jemand krank ist, dann wird er verzehrt. Er nimmt ab, er ist blass und schwach. Ja, und das ist das Leben im Unfrieden. Es klappt nichts. Aber im Frieden kann alles wachsen und gedeihen. Und das hebräische Wort für Frieden sagt noch mehr als nur bei uns. Wir denken ja an Abwesenheit von Krieg. Bei uns das Gegenteil, manchmal Krieg. Aber im Hebräischen heißt es Shalom und das heißt Unversehrtheit, Wohlbefinden, Erfolg, Glück, ja Heil in einem umfassenden Sinn. Also es ist noch ein viel weiterer Begriff und man begrüßt sich auch mit diesem Wort Shalom, Frieden. Man wünscht dem anderen Frieden. Und eine andere Bedeutung, die auch in der Wurzel drin liegt, heißt genug haben. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn ich weiß, ich komme nicht zu kurz. Ich habe genug. Und ich möchte heute auf drei Aspekte eingehen, wo wir den Frieden brauchen. Und das erste ist der Friede mit Gott. Wir können ganz, ganz viel über Frieden reden, aber wenn wir mit Gott nicht versöhnt sind, dann kann auch kein Frieden entstehen. Wenn ich kein Geld habe, wenn mein Portemonnaie leer ist, kann ich keinen Menschen finanziell unterstützen. Und wenn ich den Frieden mit Gott nicht habe, sondern wenn sein Zorn noch über mir ist, dann kann auch kein Frieden in mir werden und auch nicht in meinem Umfeld. Aber die frohe Botschaft ist ja, dass Jesus gekommen ist, um Frieden zu machen, um uns gerecht zu machen, damit ja der Friede mit Gott da ist und möglich ist. Zum Beispiel in Römer 5, Vers 1 steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wenn er nicht gestorben wäre, wenn er nicht die Schuld weggenommen hätte, wäre kein Frieden möglich. So sehr wir uns auch anstrengen, aber es wäre nicht wirklich möglich. Oder Epheser 2, ab Vers 14, denn er Christus ist unser Friede, der aus beiden, das war jetzt gemeint, die Christen aus den Juden und Christen aus den Heiden, er hat aus beiden eins gemacht und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist Zugang zum Vater. Also auch zwischen verschiedenen Christen, zwischen verschiedenen Ausprägungen schenkt Gott diesen Frieden durch Jesus. Da, wo Feindschaft war, da, wo eine Mauer war, da, wo man sich nicht mehr begegnen konnte, ist durch Gott, durch Jesus Christus der Friede gekommen. Und wie schon gesagt, ohne diesen Frieden können wir keinen Frieden haben und auch keinen Frieden weitergeben. Und dann möchte ich nochmal auf den Vers eingehen, von dem Ela letzten Sonntag gesprochen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Da wird nochmal deutlich, dass Gott uns auch seinen Frieden schenkt im Alltag, in turbulenten Situationen. Wir dürfen uns verlassen darauf, dass Gott bei uns ist, dass er führt, dass er lenkt. Und dieser Frieden ist so ein Geschenk, das ich nur noch annehmen muss. Es ist einfach Gnade. Ja, und nochmal, Jesus wird ja auch der Friedefürst genannt. Der Fürst des Friedens, der Oberste des Friedens, der den Frieden bringt. Und Jesus macht uns auch zu Frieden. Er verändert unser Herz. Und oft klagt unser Herz ja an oder sagt, du bist zu gering, du hast zu wenig, du kannst zu wenig. Aber wenn Gott uns alles schenkt, dann haben wir nicht zu wenig, dann haben wir genug. Und ja, wenn Jesus uns vor Gott richtig macht, gerecht macht, wenn wir Menschen seines Wohlgefallens sind durch Jesus, dann haben wir auch diesen Frieden im Herzen. Das ist dieses Geschenk, was wir einfach nur annehmen müssen. Ja, und dann ist das Zweite auch wichtig, dass ich nicht nur Frieden mit Gott habe, sondern Frieden auch mit mir selber. Das klang ja eben schon an. Manchmal sind wir so unzufrieden und ich möchte gerne größer sein oder klüger oder reicher oder gesunder oder begabter oder was auch immer. Aber dann ist nicht mehr der Friede in meinem Herzen. Ich darf einfach mich so annehmen, wie Gott mich geschaffen hat und darf auch da zufrieden sein und wissen, ich habe auch von Gott her genug, auch vielleicht mit meinen Begrenzungen. Und wenn ich nicht immer gucke, was wäre, wenn, es wäre doch besser das, ja, ne, das ist etwas, was den Frieden in mir raubt, aber wenn ich da mich auf Gott verlasse und vertraue, dass er für mich genug gibt, habe ich auch diesen Frieden in meinem Herzen, den ich dann nach außen ausstrahlen kann. Und dann das Dritte, was denke ich auch schwerpunktmäßig in der Losung gemeint ist, der Friede mit dem Nächsten. Und dieser Friede fällt uns nicht einfach so in den Schoß. Das wird ja auch in diesem Text schon deutlich, den Frieden suchen und ihm nachjagen. Ein Geschenk, das kann ich so empfangen. Ich nehme es, ich sage danke, ich packe es aus. Der andere hat sich Mühe gemacht, der hat investiert, ich darf es empfangen. Aber hier bei dem Frieden mit dem Nächsten bin ich selber gefordert. Ich muss etwas tun und das kann auch mühsam sein. Und hier steht, zuerst sollen wir den Frieden suchen. Wenn ich etwas suche, dann bin ich unterwegs, dann gucke ich, dann bleibe ich nicht still sitzen. Ja, das heißt, wir müssen vielleicht auch uns Gedanken machen, wie kann Frieden gelingen, und wir müssen alles dran setzen, um den Frieden zu erreichen, dieses Jage ihm nach. Und wenn wir mal bei David gucken, im Psalm 34, woraus ja unsere Jahreslosung genommen ist, dann fängt, oder ist ein Teil, so ab Vers 12 lese ich mal, da sagt David, kommt her, ihr Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vorm Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun. Also vom Zusammenhang, David ist jetzt nicht der König und nicht der Hirte, sondern er ist hier ein Lehrer. Er sagt, kommt her, ihr Kinder, aber das können ja auch wir sein. Er möchte uns etwas lehren, er möchte uns etwas weitergeben, und zwar die Furcht des Herrn. Das ist so wesentlich, dass wir den Herrn fürchten, nicht im Sinne von Angst haben, aber ehrfürchtig sind vor Gott. Und dann sagt er, wer will gute Tage sehen? Rhetorische Frage, es wird keiner sagen, nein. Natürlich wollen wir gute Zeiten haben. Wir wünschen uns ein gutes neues Jahr. Wer will das nicht? Ja? Aber jetzt gibt er uns zwei Tipps, was wir dazu beitragen können. Das erste ist, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Also es kommt auf unser Reden an. Und häufig ist es so, dass wir gedankenlos irgendetwas sagen, was uns vielleicht auch nachher leid tut. Aber da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen, dass wir nicht irgendwie was rauslassen aus unserem Mund, was dann andere verletzt und dann zum Unfrieden führt. Es gibt da eine schöne Geschichte von Sokrates, einem berühmten Philosophen aus der Antike. Eines Tages kommt ein Bekannter zu ihm gelaufen und sagt, hör Sokrates, ich muss dir berichten, wie mein Freund. Halt ein, unterbrach ihn der Philosoph. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Welche? Fragte der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir berichten willst, geprüft, ob es auch wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und... Nun, so hast du es sicher mit dem zweiten Sieb, dem Sieb der Güte, geprüft. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht wahr ist, wenigstens gut? Der andere zögerte. Nein, das ist es eigentlich nicht. Im Gegenteil. Nun, unterbrach ihn Sokrates, so wollen wir noch das dritte Sieb nehmen und uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu erregen scheint. Notwendig gerade nicht. Also, lächelte der Weise, wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. Vielleicht hilft es uns, wenn wir manchmal an diese Siebe denken. Ja, ist das, was ich sage, wirklich wahr? Oder habe ich nur etwas gehört, gebe ich ein Gerücht weiter, womit ich so viel Schlimmes anrichten kann? Und David sagt ja auch, pass auf, dass du keinen Trug redest. Ja, und das andere, ist das wirklich notwendig? Häufig redet man ja Dinge, die gar keine notwendigen, die gar nicht sein müssen. Und ich denke, unsere Worte sind so wichtig und wesentlich und kostbar, dass wir die gar nicht für so unnötige Sachen verwenden sollen, weil dann haben wir so einen Schwall von Worten und letztendlich achtet man vielleicht nicht mehr darauf. Ja? Also nur das reden, was auch wirklich notwendig ist und dann das, was gut ist. Häufig sind ja die schlechten Nachrichten gerade die, die die Leute hören wollen, aber wir sollen nach dem Guten jagen und dem Guten streben. Und auf unser Reden bezogen kann es auch mal sein, dass wir wirklich uns Lob ausdenken, den anderen ermutigen. Das ist viel wichtiger, als immer nur runterzumachen. Ja, vielleicht denkt ihr dran an diese drei Siebe, ich hätte eigentlich drei mitbringen wollen aus der Küche, ja, dass ihr einfach mal innehaltet, bevor ihr etwas rauslasst, etwas redet. Prüft es, ist es wahr, ist es gut, ist es notwendig und erst dann redet darüber. Ja, und wenn ihr redet, versucht wirklich das Gute, das Positive, das Ermutigende, das Aufbauende zu reden. Ich stelle mir immer so vor, unsere Worte, die Fähigkeit, dass wir sprechen können, ist etwas Großartiges, ist ein Geschenk. Und stellen wir uns vor, zum Beispiel, es wäre sowas wie ein wertvolles Kleidungsstück. Ja? So, und wenn ich dieses wertvolle Kleidungsstück nehme, um damit den Boden zu fäudeln, zu wischen, das passt nicht. Ja, das wertvolle Kleidungsstück, das Schöne ist, damit ich es anziehe. Die Worte sind dafür da, dass ich mich unterhalten kann, etwas Wichtiges mitteilen kann, loben kann, ermutigen kann, aber nicht um zu zerstören, um kaputt zu machen, um niederzumachen. Wir kennen das alles. Ja, und der zweite Punkt, auf den David hier eingeht, ist unser Handeln. Er sagt, lass ab vom Bösen und tue Gutes. In den Sprüchen steht einmal, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das heißt, wer Böses tut, dann reagiert der andere wieder mit Bösen häufig und dann kommt eine Spirale der Gewalt in Gang. Auch das müssen wir uns klar machen, das, was wir säen, ernten wir. Ja, wenn wir etwas Böses tun, etwas Ungerechtes vielleicht, dann wird daraus nichts Gutes, wie auch. Ja, das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und Martin Luther King hat einmal einen Satz gesagt, den fand ich sehr interessant. Er sagte, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern die Anwesenheit von Gerechtigkeit. Oft denken wir, naja, das ist ja so schwierig hier in dieser Situation, der Konflikt ist irgendwo da, da sind so unterschiedliche Positionen, aber das ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir da versuchen, vielleicht uns selbst durchzusetzen, unsere Idee, unsere Sichtweise und dass dabei vielleicht auch Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Aber wenn wir wirklich danach trachten, gerecht zu agieren, zu handeln, dann wird es vielleicht anders, wenn wir unser Handeln wirklich prüfen. Ist das richtig? Ist das gut? Oder ist das böse? Und vielleicht sollten wir sogar Gutes tun, was der andere nicht verdient hat. Und dazu möchte ich nochmal den Text lesen, den Petrus schreibt, wo er unsere Jahreslosung mit einbaut. Das ist 1. Petrus 3, ab Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage will, sehen will, der behüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Also da auch nochmal wieder dieses einmal mit dem Reden, aber auch von dieser Gesinnung her. Mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Und das fängt alles bei uns, sag ich mal, im Herzen an. Sagt ja auch die Bibel, ne? Aus dem Herzen heraus kommt unser Reden und auch unser Tun. Ja, es ist Ausdruck von dem, was in meinem Herzen drin ist. Ja, und dann nicht vergelten. Das ist ja so das Gesetz der Welt, ne? Wie du mir, so ich dir. Aber so soll es bei uns nicht sein, sondern das Vorbild von Jesus ist, segnen statt zu fluchen. Segnen, damit wir den Segen ererben, weil wir dazu berufen sind. Ne? Ich bin nicht nur berufen für irgendetwas, sondern den Segen zu ererben und dafür muss ich selber segnen. Eine Herausforderung, aber vielleicht kann man diese Jahreslosung auch so für sich interpretieren, wo Stress ist, ich möchte Segen hineinsprechen. Ja? Genau. Und das andere ist, also diesmal waren, sag ich mal, zwei Tipps, wie man vielleicht auch Unfrieden vermeiden kann, ja? Indem ich aufpasse auf mein Reden, indem ich nichts Böses tue, sondern gerecht lebe. Aber häufig ist es ja so, dass es bereits zum Unfrieden gekommen ist, dass wir in Situationen leben, wo der Frieden zumindest brüchig ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir ihn wiederherstellen. Also suchen und ihm hinterherjagen. Wie kann in dieser Situation wieder Frieden entstehen? Und ich glaube, das erfordert ganz viel Mut und Demut. Ja, wenn jemand ganz stolz ist, da wird es nicht gelingen. Vielleicht muss man sich entschuldigen. Das fällt uns ja auch schon sehr schwer. Aber der Bibel steht zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 13, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also, ne, das ist logisch, wenn Jesus mir vergibt, muss ich auch dem anderen vergeben. Ne? Und C.S. Lewis hat einmal einen Satz gesagt, den fand ich auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang von Vergebung. Er sagt, wenn Vergebung wirksam sein soll, dann muss ich sie nicht nur gewähren, also dass ich dem anderen vergebe, sondern ich muss sie auch für mich annehmen. Und ein Mensch, der nicht zugibt, dass er schuldig ist, kann keine Vergebung annehmen. Wenn ich immer nur sage, nur der andere hat seinen Anteil an diesem Konflikt, an diesem Problem, ich bin da fein raus, dann passiert nichts. In der Regel haben beide ihren Anteil daran und ich muss es einfach erkennen und mich entschuldigen für meinen Teil und so eben versuchen, den Frieden wiederherzustellen. Und das ist eine Frage der Herzenshaltung. Bin ich bereit, einen Preis zu zahlen? Was darf mir dieser Frieden kosten? Und wenn ich da nur oberflächlich dran gehe, dann ist das vielleicht vorübergehend gekittet, aber es entsteht ein Riss und bei der nächsten Auseinandersetzung wird der Riss größer und irgendwann ist die Beziehung zerbrochen. Und so weit soll es ja nicht kommen. Von daher sollten wir wirklich von Herzen versuchen, so wie es hier steht, dem Frieden nachzujagen auch und bereit zu sein, diesen Preis zu bezahlen, uns zu entschuldigen und von Herzen eben halt alles zu tun, was die Beziehung wieder in Ordnung bringen kann. Und da, denke ich, sind wir gefragt, mit unserer Kreativität, jeder auch für sich auf seine Weise. Und vielleicht kann man das ja mal konkret machen für sich, so wie Harald das schon gesagt hat, dass man guckt, wo ist jetzt eine Situation mit einem Menschen, wo Unfrieden ist. Und sich dann überlegen, wie kann ich da zum Frieden beitragen? Wo entdecke ich Ansatzpunkte, die ich, oder Schritte, die ich gehen kann, die zum Frieden beitragen? Und ich möchte euch ermutigen, betet über solche Situationen und sagt nicht, naja, Ärmel hochgekrempelt, jetzt führen wir mal ein Gespräch, vielleicht noch von oben herab, sondern einfach, bringt das vor Gott, lasst euch da Weisheit und Ideen geben und geht dann mit ganz viel Liebe in so eine Situation und versucht so euren Anteil beizutragen, um Frieden wiederherzustellen. Und vielleicht hören wir dann ja irgendwann mal Zeugnisse, wo das auch gelungen ist, wo ihr sagt, hier habe ich die Hilfe Gottes erfahren und die Jahreslosung umgesetzt in den nächsten, ja, besonders auch 365 Tagen. Einfach, dass ihr sagt, dies ist eine praktische Jahreslosung und wir versuchen mal praktische Schritte zu gehen. Amen.